Im März 1921, also knapp ein Jahr nach der Gründung der Kommunistischen Arbeiterpartei, ein paar Monate nach der Spaltung zwischen Einheitsorganisation und Kommunistischer Arbeiterpartei, kommt es in Mitteldeutschland zu einigen kleineren, erstmal kleineren Arbeiteraufständen, die sich gar nicht groß von vorherigen Arbeiteraufständen in der Gegend unterschieden. Was allerdings neu war, war, dass der Provinzpräsident von Sachsen jetzt um Hilfe aus Berlin gebeten hat, Sicherheitspolizei angefordert hat. Sicherheitspolizei, kleiner Einschub, die kennt man ja in der Ersten Weltkrieg zu Ende, Versailler Vertrag, Reichswehr muss radikal verkleinert werden. Dann hat die deutsche Bourgeoisie halt Angst mit der kleinen Reichswehr, ob es ihr da gelingt, die ganzen Aufstände niederzuschlagen. Und dann wird die Sicherheitspolizei aufgestellt. Das ist im Prinzip so kasernierte Polizei, die im Prinzip für den Bürgerkrieg gerüstet ist. Also die auch nur über Schützenwagen, Mörser und was weiß ich nicht alles verfügt. Diese SIPO marschiert am 19. März in Mansfeld ein. Mansfelder Arbeiter legen daraufhin ihre Arbeit nieder, ne, gibt in der Nacht eine Versammlung von denen, die proklamieren den Generalstreik und daraufhin kommt es zu Zusammenstößen zwischen der SIPO und den mehr oder minder spontan bewaffneten Arbeitern sowie zu einigen Dynamitanschlägen in Dresden, Freiberg und diversen kleineren Orten. Das ist dann so, wo so Max Hölz eine Rolle spielt, Karl Plättner auch eine Rolle spielt. Und das war der Auftakt für eine ganze Reihe von regelrechten Gefechten, die SIPO und Arbeiter sich daraufhin liefern. Und besonders im Leunawerk, also ne, die Chemiewerke in Leuna, damals 25.000 Arbeiter, einer der größten Chemiestandorte in ganz Deutschland. Und von diesen 25.000 Arbeitern sind 10.000 in der AU organisiert. Dazu kommen halt nochmal ein paar hundert KPD-Leute und ein paar tausend KAPD-Leute. Die treten halt auch in den Generalstreik. Ja, in Hamburg gibt es irgendwie auch Soli-Aktionen, auch Auseinandersetzungen mit den Bullen. Und am 24. März wird von Ebert, dem Reichspräsidenten, SPD, der nicht-militärische Ausnahmezustand für die Provinz Sachsen erlassen. Als Reaktion rufen jetzt KPD und KAPD zusammen zum Generalstreik in ganz Deutschland auf, wobei diesem Streik vermutlich nicht mal 300.000 Arbeiter Folge geleistet haben. Kämpfe gibt's allerdings nur in Berlin und im Ruhrgebiet. In Mitteldeutschland stehen jetzt 40.000 Arbeiter, 17.000 Mann Polizei und Reichswehr gegenüber. Am 28. März fällt das Leunawerk. Die Leunarbeiter sind nämlich, nachdem sie sich relativ gut bewaffnet haben, zu einem Entschluss gekommen, dass sie ihr Werk irgendwie als Zelle der Revolution verteidigen wollen. Das heißt, dass sie nicht rausgehen, nicht mit den anderen sich verbünden. Und das hat halt für SIPO und Reichswehr den Vorteil, dass wenn die alle im Leunawerk sitzen, kann man halt einfach Artillerie heranziehen und dementsprechend schnell fällt das dann auch. Daraufhin zieht die KPD drei Tage später ihren Streikaufruf zurück. Und am 1. April ist im Prinzip auch wieder Ruhe im Mansfeldchen und die letzten kämpfenden Truppen ziehen sich zurück. Diese Kämpfe waren mehr oder minder, wie gerade schon gesagt, von KPD und KAPD zusammen ausgelöst worden. In ihnen spielten bewaffnete Formationen der Kommunistischen Arbeiterpartei eine erhebliche Rolle, also gerade Hölz, aber auch die Plättner-Gruppe, wenn auch keine der beiden kommunistischen Parteien die Aufstände zentral lenkte. Auch nach den Niederschlagen dieses Aufstands, also wir haben es hier natürlich auch wieder mit tausenden toten Arbeitern zu tun, auch nach den Niederschlagen des Aufstandes beurteilt die Kommunistische Arbeiterpartei den Aufstand weiterhin positiv, denn in ihm habe das Proletariat endlich seine Passivität durchbrochen, es sei ohne Provokation zum Angriff übergegangen und das sei positiv zu bewerten. Schuld an der Niederlage habe die KPD, denn diese habe erst für Parlament und Gewerkschaften agitiert, damit die revolutionären Kräfte unterminiert, dann plötzlich zum Aufstand geblasen, dabei aber völlig die Stimmung der Massen im Reich ignoriert und das sei nichts anderes als Putschismus. Wobei man sich fragen kann, ob die letzten beiden Vorwürfe nicht auf die Kommunistische Arbeiterpartei genauso zutreffen. Die Einheitsorganisation, die AUE, hatte sich geweigert, an der Märzaktion teilzunehmen, da diese nach ihrer Einschätzung nur dazu dienen sollte, innerrussische Schwierigkeiten zu überdecken, das heißt Streitigkeiten unter den führenden Bolschewiki im russischen Staatsapparat, und nach ihrer Einschätzung auch die Niederlage der Kommune von Kronstadt, also des Aufstands in Kronstadt, vertuscht werden sollte. Die Einheitsorganisation kritisierte die Beteiligung der Arbeiterpartei als das Werk von unverantwortlichen Führern und sah damit ihre Kritik an der KAPD bestätigt. Man könnte also sagen, oder man kann nicht sagen, es ist definitiv so, Dieser mitteldeutsche Aufstand hat die Spaltung im deutschen Linkskommunismus radikal vertieft. Seit der Gründung der KAPD, aber eigentlich seit der Novemberrevolution, sah die KAPD eine revolutionäre Situation, eine objektiv revolutionäre Situation in Deutschland. Natürlich könne man, erklärte sie 1920, das Ausbrechen der Revolution nicht auf die Stunde hervorsagen. Aber jeder, der geschichtlichen Sinn hat, weiß, dass das bald geschehen wird. Folglich war es die Taktik der KAPD, die Konsolidierung des Staates, das heißt der Weimarer Republik, zu verhindern. Diese Einschätzung revidierte sie erst nach der Märzaktion, als sich ein großer Teil ihrer Mitglieder von ihr loslöste. Der vierte Parteitag der KAPD, das ist September 21, erklärte es nun zur Aufgabe der Partei, den Willen zur Revolution wachzuhalten im Proletariat und sich selber bereitzuhalten für die nächsten revolutionären Wellen, die immer noch erwartet wurden. Jedoch begannen zu dieser Zeit auch Streitigkeiten innerhalb der KAPD über die Taktik, die jetzt angewandt werden sollte, was zu relativ schnell zur Spaltung der KAPD führte. Es spaltete sich in der Essen- und in der Berliner Richtung. Man kann jedoch sagen, dass im Prinzip das Genick der linkskommunistischen Organisation nicht mit all diesen Spaltungen gebrochen wurde, sondern bereits früher, nämlich im März 21 mit dem mitteldeutschen Aufstand. Denn auf den mitteldeutschen Aufstand setzt halt eine Repressionswelle in ganz Deutschland ein. Eine Repressionswelle, die dann auch nicht fragt, hier bist du eigentlich von der linkskommunistischen Organisation, die da mitgemacht hat oder nicht, sondern die trifft halt zum Beispiel auch die Einheitsorganisation. Und als Folge von dieser Repressionswelle gehen halt viele Leute ins Exil oder halt in den Knast. Andere ziehen sich halt einfach enttäuscht komplett aus der Politik zurück. Und im Prinzip fangen die linkskommunistischen Organisationen damit so ein Sektenleben an, was vielleicht auch dem Leben der heutigen Linken näher ist als dieses massenhafte Revolutionsleben. Und man kann sagen, dass 1923, als es noch einmal zu einer Novemberstimmung in Deutschland kommt, also ne, wir erinnern uns ja aus dem Geschichtsunterricht 1923, Hyperinflation, grassierende Arbeitslosigkeit, Ruhrgebietsbesetzung. In diesen Auseinandersetzungen spielen die verschiedenen linkskommunistischen Fraktionen und Gruppen keinerlei Einfluss mehr. Auf ihre Aufrufe reagiert im Prinzip nur noch die politische Polizei und nicht mehr die Arbeiter.